Ich weiss nicht, wem von euch der Name Simon Ammann etwas sagt. Ich glaube, schon noch gewusst etwas. Immer an mich erinnern, 2002, Olympische Winterspiel Salt Lake City. Mein Papi hat das so cool gefunden, dass er uns Kinder, bei denen etwa so 10, 11 war, hat er aufgenommen mit seiner Nacht, damit wir die Eröffnungszeremonie schauen im Fernsehen. Und der Simon Ammann hat dann für mich sehr überraschend gewonnen und ist mir irgendwo so ein bisschen sehr sympathisch gewesen, sehr jugendlich, so ein bisschen unzwungen, enthusiastisch unterwegs gewesen. Und im 2005 hat es im Fernsehsendung gegeben, Super Zehnkampf. Gibt es immer mal wieder. Und Super Zehnkampf treten verschiedene Leute gegeneinander an. Und der Simon Ammann ist dort reingesäckelt, sehr enthusiastisch, das T-Shirt über dem Kopf und voll in die Kamera reingesäckelt. Er ist so schlimm reingesäckelt, dass er nicht blutet hat schlussendlich. Es war ein sehr enthusiastischer Auftritt gewesen, hat ihn aber leider nicht davon bewahrt, dass er sich verletzt hat. Vor ein paar Jahren habe ich gelernt Snowboarden. Ich habe gelernt Snowboarden im Skilager. Und ein bisschen darauf ab, hat meine kleine Schwester gefunden, sie möchte auch lernen Snowboarden. Also sind wir am 24. Dezember, ich weiss nicht mehr in welchem Jahr, sind wir am Jonpass gewesen und haben gefunden, hey, komm jetzt lernen ihr ein bisschen Snowboarden. Wir waren sehr enthusiastisch mit dabei gewesen, bis sie umgekehrt ist und sich das Handgelenk gebrochen hat. Enthusiasmus hat auch sie leider nicht davon geschützt, nach Weihnachten mit der Hang im Gips müssen zu feiern. Enthusiasmus schützt nicht vor Fehlern und ich glaube, das ist auch, wenn wir mit dem Volk Israel unterwegs sind, die Geschichten, die wir jetzt so angeschaut haben, oder die von heute Morgen, ist genau das. Das Volk Israel ist mal mehr, mal weniger, aber irgendwo enthusiastisch mit Gott unterwegs. Es hat sie nicht davon bewahrt, dass sie Misstritt gemacht haben. Letzten Sonntag habe ich darüber predigt, dass Gott am Berg Sinai einen Bund geschlossen hat mit dem Volk Israel. Das Volk hat zweimal eingewilligt, dass sie Gott treu sein wollen, mit dem sie unterwegs sein wollen. Und nach diesem Bundesschluss ist der Mose zusammen mit 70 anderen Führern, Vertretern von diesem Volk ist auf den Berg aufgegangen und dort sind sie alle Gott begegnet. Sie sind Gott begegnet, in seiner Gegenwart gewesen. Sie haben dort sogar gegessen mit ihm und haben ihn gesehen und eine sehr intime Begegnung gehabt. Mit Gott dort oben. Dann sind alle runtergegangen, ausser Mose mit seinem Diener, Josua, ist oben geblieben und sind dort irgendwo auf dem Berg geblieben. Mose ist dann Gott begegnet. Noch intimer und tiefer, als es vorher die Anführer gemacht haben. Und es war 40 Tage in seiner Gegenwart gewesen. In 2. Mose 24, die Verse 16 bis 18, lesen wir: Die Herrlichkeit des Herrn ließ sich auf dem Berg Sinai nieder und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage lang. Am 7. Tag rief der Herr Mose mitten aus der Wolke zu sich. Die Herrlichkeit des Herrn sah für die Israeliten aus wie ein loderndes Feuer auf dem Berggipfel. Mose ging direkt in die Wolke hinein und stieg weiter auf den Berg hinauf. 40 Tage und 40 Nächte blieb er auf dem Berg. In der Zwischenzeit hat er am Aaron und am Hur gesagt, sie sollen dafür sein, die Ansprechpersonen sein, in der Zeit, wo er auf dem Berg oben ist, der Mose. Und ich möchte hier kurz festhalten, das Volk hat von unten Gottes Herrlichkeit auf dem Berg gesehen, wie ein loderndes Feuer, wie ein Feuer. Kurz vorab haben 70 führende Männer Gott begegnet, sie waren in seiner Gegenwart gewesen. Und noch ein bisschen vorher hat das Volk den Bund geschlossen mit Gott, wo sie Ja gesagt haben, sie wollen mit ihm unterwegs sein. Und das Volk war sicherlich enthusiastisch gewesen. Die hatten Freude gehabt, aber die Menschen haben irgendwo die Spannung nicht lang ausgehalten. Sie haben die Spannung nicht ausgehalten, dass Mose nicht bei ihnen war. In 2. Mose 32, Vers 1, das ist so ein bisschen das Kapitel, das sich heute darum dreht, steht: Als Mose lange Zeit nicht vom Berg herunterkam, gingen die Leute gemeinsam zu Aaron. Auf, mach uns einen Gott, der uns führt, forderten sie ihn auf. Wir wissen nicht, was diesem Mose zugestoßen ist, der uns aus Ägypten hierher gebracht hat. Es hat einen grossen Unterschied gegeben. Und da gibt es bis heute zwischen Gott, das Volk Israel und auch wir, die uns als Christen bezeichnen haben, und dem von anderen Gottheiten. Und zwar ist es, dass die Israeliten sich kein Bild haben dürfen machen. Oder auch wir als Jesus-Nachfolger, wir wissen eigentlich nicht, wie Gott aussieht. Das ist eines von diesen 10 Geboten oder eben 10 Weisungen, die Gott gegeben hat. Das zweite von denen war eben, man soll sich kein Bild von Gott machen. Das ist gut nach dem gekommen, dass man keine anderen Götter haben soll. Wir wissen nicht, wie Gott aussieht. Anders war es aber in der Umgebung. Die Ägypter, dort, wo die Israeliten sehr lange gewohnt haben, die haben ein klares Bild gehabt, wie die Götter aussehen. Die haben nämlich Bilder gemacht von denen. Auch die Umgebung von diesen Völkern, die das Volk Israel begegnet ist, jetzt dort in der Wüste, die haben alle Götter gehabt zum Anlängen. Götter, die man gesehen hat. Und das waren alles irgendwo Gottheiten gewesen, die sie aber aus irdischem Material, aus Holz oder was auch immer gemacht haben. Und die haben sie näher angebetet. Und die Israeliten haben das auch gekannt. Und sie wollten auch so einen Gott haben. Auch einen Gott haben, den man anlängen kann, den man sehen kann. Nicht einfach irgendeinen, der zwar da ist, aber keinen Bezug hat. Aber zum Glück kann man ja sagen, das erzählt, dass diese Anführer, diese über 70 Anführer auf dem Berg waren. Zum Glück waren die da, oder? Haben Gott begegnet, haben ihn gesehen, in seiner Gegenwart gegessen. Und als das Volk kam, haben sie zum Glück können sagen, nein, da machen wir nicht mit. Das war aber eben nicht der Fall. Wir wissen nicht, wieso, aber wenn wir weiterlesen, dann merken wir, dass der Aaron, der Bruder von Mose, er, der die Leitung hat bekommen, zusammen mit dem Hur von diesem Volk, beide sind einknickt, respektive der Aaron ist eingeknickt. Vom Hur wissen wir nichts. Der Hur, der war schon ein Vertreter, vielleicht gewisse von euch kennen noch viel mit dem Namen, aber grundsätzlich war hier ein Vertreter, der geholfen hat dem Aaron. Und vom Hur lesen wir nichts mehr. Wir wissen nicht, wieso, es gibt aber eine jüdische Tradition, die besagt, dass der Hur nicht mehr genannt wird, weil er sich geweigert hat, dort mitzumachen, also dort ein Bild zu machen, und wegen dem sind er umgebracht worden. Und wegen dem kommt er weiter nicht mehr vor. Wir wissen nicht, ob das wirklich stimmt, aber es lässt sich vielleicht ein bisschen erklären, wieso der Aaron näher eingewilligt hat. Und zwar ist die Begründung, wenn das wirklich so war, dann hat der Aaron eingewilligt, weil er Angst hatte, dass er auch wird sterben. Wir wissen es nicht. Aber was wir hier sehen, ist eine Spannung, wo die Israeliten sind drin waren, die das Gefühl haben, dass sich auch heute noch bei uns abspielt. Und zwar ist das Verhältnis zwischen Gott ist Gott, egal ob ihn gesehen, auf der einen Seite, und das andere ist die Leute, die sagen, hey, Gott ist nur dann Gott, wenn er auch spürbar, erfahrbar ist in meinem Leben. 2017, also vor 7 Jahren, bin ich mit einer Gruppe von 5 Jungs sind wir auf Indien gegangen. Wir haben dort am Ganges ein cooles Guesthouse gehabt mit einer schönen Dachterrasse. 4 von uns 5 waren Theologiestudenten. Das heisst, wir haben über sehr unnötige Sachen sehr lange reden. Und eine Diskussion, oder auch für andere Jungen, für uns war sie höchst spannend. Und eine Diskussion an diesem Abend, oder mal an einem Tag, war von 2 genau um das Thema. Einer hat gesagt, hey, Gott ist nur Gott, wie er sich mir zeigt. Und wenn ich Gott nicht erlebe, dann gibt es keinen Gott. Und auf der anderen Seite, ein anderer Kollege, der gesagt hat, hey, schau, Gott ist Gott, er muss sich nicht zeigen. Er zeigt sich vielleicht gar nicht. Und gleich ist er Gott. Und irgendwo die Spannung war sehr schwierig zwischen ihnen, vor allem, weil man dabei gehockt ist und nicht so gewusst hat, ja, wie soll man jetzt ein bisschen helfen? Ich glaube, es gibt irgendwo einen Mittelweg dort drin. Ich glaube, Gott ist Gott und er muss sich nicht zeigen. Also der Wunsch von den Israeliten, wir haben einen Gott, den man sieht oder den man erlebt oder was auch immer, Gott muss sich nicht zeigen, weil Gott ist und bleibt Gott. Auf der anderen Seite hat Gott Jesus auf die Welt geschickt. Und in dem Sinn hat er wollen, dass wir Menschen ihn erleben. Und irgendwo in dieser Spannung sind wir gewisse von uns, erleben vielleicht Gott ganz intim und nach. Und gewisse von uns erleben es vielleicht im Moment nicht. Oder vielleicht auch Jahre hinweg nicht. Und irgendwo die Spannung gilt es leider vielleicht auch ein bisschen auszuhalten. Gott ist Gott, auch wenn er sich nicht zeigt. Und gleichzeitig ist es ein Gott, der sich gern uns zeigen und uns begegnen will. Was wir aber auch hier sehen in dieser Geschichte, Gottes Begegnung macht nicht standhafter. Gottes Begegnung heisst nicht, dass man dann auch immer alles richtig und gut macht. Der Aaron, aber er war schon dort oben, hat Gott begegnet, hat ihn gesehen, in seiner Gegenwart gegessen, hat sie dann aufgefordert, die Israeliten, nachdem sie zu ihm kamen, und gesagt haben, mach unseren Gott, hat sie aufgefordert, die goldenen Ohrringe abzuziehen und zu sammeln. Aaron nahm das Gold von ihnen, schmolz es ein und verwendete es dazu, um ein Götzenbild in Form eines Kalbes anzufertigen. Da riefen die Leute, das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten geführt hat. Als Aaron das sah, errichtete er einen Altar vor dem Kalb und verkündete, morgen feiern wir hier ein Fest für den Herrn. Am nächsten Morgen standen die Israeliten früh auf, um Brandopfer und Friedensopfer darzubringen. Danach setzten sie sich, um zu essen und zu trinken, und feierten ein rauschendes, ausschweifendes Fest. Der Aaron hat ein Kalb gemacht. Die Israeliten haben das angebetet. Und mir kommt es ein bisschen vor, zum Teil, wenn man Kinder beobachtet. Wenn man Kinder beobachtet, die ein kleines Geschwister hat. Das ist bei mir noch nicht ganz der Fall. Meine Kinder sind noch ein bisschen zu jung, aber ich meine, das beobachtet, wenn so ein Kind das ältere 5, 6 wird, dann so wie Götti-Kinder von uns, dann habe ich gemeint, beobachtet, am Geburtstag vom kleineren Brüggs hat er etwas bekommen. Der grösste Brüggs, der hat auch Spielsachen gehabt, die er damit spielen konnte. Hat aber das vom kleinen Bruder spannender gefunden. Und häufig sind Kinder extrem schlau, wenn sie etwas wollen. Und zwar kommen sie dann auf die Idee, dass sie am kleinen Kind etwas anbieten, das meistens viel weniger cool ist und viel weniger wertvoll ist und eigentlich niemand interessiert. Aber das so schmackhaft machen dem Kind, dass das Kind freiwillig das coole, mega wertvolle, was auch immer Geschenk abgibt und mit dem, was viel weniger cool ist, weiterspielt. Habt ihr das auch schon mal erlebt, dass Kinder das machen? Als Erwachsene denkt man sich dann häufig, hey, nein, was machst du über das kleine Kind? Auf der anderen Seite bin ich auch immer wieder erstaunt, wie schlau die Kinder sind, wenn sie etwas wollen. Und ich glaube, genau so einen schlechten Tausch, dass man etwas, was man eigentlich hätte und cool wäre, eintauscht gegen etwas, was viel weniger gut ist, genau so einen schlechten Tausch hat auch das Volk hier gemacht. Sie wollten zwar Gott anbeten, aber sie wollten das Bild von ihm haben. Und im Psalm gibt es eine Retroperspektive, einen Rückblick, wo das ein bisschen gesagt wird, wie das, was da passiert ist. Psalm 106, Verse 19 bis 20. Am Berg Sinai machten sich die Menschen ein Kalb und verneigten sich vor einem goldenen Götzen. Sie tauschten ihren herrlichen Gott ein gegen das Bild eines grasfressenden Ochsen. Ich muss euch das mal vorstellen. Sie hatten Gott, der grösser, mächtiger, aber vielleicht auch ein bisschen unfassbarer war. Aber sie haben es eingetauscht gegen ein Kalb, gegen ein Tier, das sie kennt haben, vielleicht sogar besessen haben, sie Hirten gewesen. Und sie haben das vorgezogen. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen das Bild für uns Menschen. Und zwar wollen wir Menschen häufig eigentlich einen Gott haben, den wir in der Hand haben. Einen Gott haben, den wir kennen, den wir vielleicht stückweise auch kontrollieren können. So wie sie sich gewohnt waren mit diesen Kälbern. Aber ich glaube, es war ein schlechter Tausch. Ich bin überzeugt, es war ein schlechter Tausch, den das Volk Israel gemacht hat. Weil nur etwas, das außerhalb von dem ist, was die Menschen selber machen können, selber hervorbringen, bin ich überzeugt, vermag uns auch zu tragen, gerade wenn schwierige Zeiten kommen. Nachfolger von Jesus sagen, dass ihnen Jesus wichtig ist. Das Wichtigste ist. Und gleichzeitig gehen auch sie etwa die mal so schlechte Täusche ein. Anstatt einem Leben in Freiheit, lassen sie sich von Sachen beherrschen, die vielleicht nicht so wertvoll sind, wenn man es richtig anschaut. Anstatt einem Leben in Fülle, klammern sie sich an ein paar wenige Sachen und machen ihr Herz an dem fest. Die Israeliten hatten Gottes Gegenwart gehabt, haben es aber gegen etwas eingetauscht, was sie kennt haben. Sie haben Gott gehabt, was sie ein bisschen vielleicht erlebt haben, ein bisschen etwas gehört haben, aber nicht mehr. Und sie haben das, was viel grösser ist, eingetauscht gegen etwas, was sie kennt haben. Und hier kommt wieder ein Zitat, das wir jetzt schon ein paar Mal gehört haben, wenn du regelmässig hier herkommst. Und zwar, es dauerte eine Nacht, Israel aus Ägypten herauszubringen. Aber es dauerte 40 Jahre, um Ägypten aus Israel herauszubringen. Und ich glaube, das geht auch für Nachfolger von Jesus Christus. Es geht ein Moment, aus dem alten Leben in ein neues mit Jesus Christus zu kommen. Aber häufig geht es Jahre, Jahrzehnte, je nachdem sogar bis zum Tod, um alte Gewohnheiten aus dem Jesus Nachfolger zu bringen. Wenn wir weiter schauen in die Geschichte von dem Volk Israel, ist es so, dass sie irgendwann in das verheißene Land kommen, das Königreich haben später. Und dort gibt es irgendwann mal zwei Reiche. Es gibt ein Nordreich und ein Südreich. Und im Nordreich scheitern Könige immer wieder am gleichen Punkt. Oder auch vorher in der Geschichte, das Volk scheitert immer wieder am gleichen Punkt. Nämlich, dass sie sich ein Bild von Gott machen. Dass sie irgendein Bild von Gott machen und den anbeten. Und ich glaube, so ist es als Jesus-Nachfolger häufig so. Oder als Mensch ganz grundsätzlich. Dass man immer wieder an den gleichen Sachen scheitert. Dass man sozusagen wie Lieblingsverfehlung oder Lieblingsschwierigkeiten hat. Wobei Lieblings vielleicht hier ein bisschen missverständlich ist. Aber immer Sachen, die immer wieder kommen. Und scheinbar sehr schwer ist, von denen loszukommen. Als das Volk den Bund geschlossen hat mit Gott, bevor er der Mose auf den Berg gegangen ist, haben sie eingewilligt, dass das Befolgen und das Nicht-Befolgen Konsequenzen hat. Der Mose war immer noch auf dem Berg, immer noch in dieser Wolke, immer noch in Gegenwart Gottes. Und dann hat ihn Gott aufmerksam gemacht auf das, was dort unten passiert. Auf das, was passiert dort unten mit seinem Volk. Und so hat sich der Mose hat die Tafel bekommen, wo Gesetze drauf gestanden, Weisungen sind drauf gestanden, hat sich auf den Weg gemacht ins Tal. Und über das lesen wir. Der Josua war schon dabei gewesen. Als sie sich dem Lager näherten, sah Mose das Kalb und die Menschen, die darum herum tanzten. Außer sich vor Zorn warf er die Steintafeln auf den Boden und zerschmetterte sie am Fuß des Berges. Der Mose war so verrückt gewesen, dass er die Tafel, die er gut bekommen hat, oh Gott, hat den Boden geschossen. Das ist aber noch viel mehr als einfach nur verrückt, sondern es ist ein Zeichen für das, was gut passiert ist. Die Tafel, kann man sagen, steht für den Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Es ist ein Zeichen dafür, dass Gott ein Ja hat zu diesem Volk. Und Mose kommt dorthin und zerbricht die Tafel. Und es zeigt, dass dort etwas kaputt ist gegangen. Es zeigt, dass die Israeliten den Bund gebrochen haben. Nach ein paar Wochen, nachdem sie den Bund geschlossen haben, ist es schon wieder kaputt gegangen. Oder das erste Mal dagegen verstoßen worden. Sie haben gegen die zweite Weisung verstoßen, aber heisst, man soll sich kein Bild machen. Und es hat dann unmittelbare Konsequenzen gehabt. Auf der einen Seite lesen wir hier weiter, Mose nahm das Kalb, das sie gemacht hatten, verbrannte es im Feuer und zerstampfte die Asche zu Staub. Den Staub streute er ins Wasser und gab es dann den Leuten zu trinken. Die Menschen mussten zuschauen, wie ein Kalb, das sie wollen, ihre Gottheit, die sie wollen, zerbrochen ist worden, vernichtet ist worden. Und dann mussten sie das Wasser trinken. Sie mussten am eigenen Körper die Konsequenz tragen. Und das ist noch viel mehr, als nur das verunreinigte Wasser zu trinken. sondern es macht sichtbar. Zuerst ist das Volk äußerlich, hat sich von Gott abgewandt. Und wo sie wie von dem getrunken haben, ist es in ihr Innere gegangen. Und wie dort zu einem Bild, dass auch ihr Innere abgefallen ist von Gott. Das war die eine Konsequenz. Die andere war, dass der Mose gottesfürchtige Männer zu sich bestellt hat und gesagt hat, hey, der, der nicht mitgemacht hat bei dem, kommt zu mir. Kommt zu mir. Und dann hat sie beauftragt, Rache zu nehmen. Hat sie durch das Lager geschickt, mit dem Auftrag, alle umzubringen, die dem Kalb nachgefolgt sind. Und keine Ausnahme zu machen, ob es ein Verwandter ist oder ein Freund oder was auch immer. Und so hat ihr das Lager gezogen und sie haben insgesamt 3000 Männer getötet. 3000 Männer sind ums Leben gekommen. Nachfolger von Jesus Christus sagen, dass Jesus das Wichtigste ist in ihrem Leben. Sie richten ihr Leben nach ihm aus, so wie das Volk Israel auch ihr Leben nach Gott ausgerichtet hat. Und auch als Nachfolger von Jesus hat es Konsequenzen, wenn man seine Weisungen nicht haltet. Aber es gibt einen Unterschied. Und zwar haben wir immer, Nachfolger von Jesus, immer die Möglichkeit, zu Jesus zu kommen und um Vergebung zu bitten. 1. Johannes 1, Vers 9. Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Sünd meint eine Handlung, die nicht dem weisigen Wunsch, dem Willen von Gott entspricht. Jede Handlung oder Nichthandlung hat Konsequenzen. Das ist ja bei uns heute immer noch so. Und nicht, dass Konsequenzen immer etwas Negatives meinen, sondern grundsätzlich etwas, es hat immer eine Konsequenz. Meine Frau und ich haben vor 3 Jahren geheiratet und wir haben von einer Kollegin von ihr ein paar Pflanzen geschenkt bekommen. Das Problem ist, dass meine Frau und ich nicht unbedingt so im Griff, wenn und wie viel Wasser das man geben sollte. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und es ist ein Wunder, dass ein paar von den Pflanzen bis heute immer noch leben. Die Konsequenz von meiner Handlung, das ist jetzt nichts Schlimmes, aber die Konsequenz von, ob ich jetzt Wasser gebe oder ob ich es unterlasse, meine Handlung hat Konsequenzen, hat eine Auswirkung. Es passiert etwas. Die Lebensordnungen, die Gott uns gibt, hat das Ziel, uns in ein Leben in Fülle und Freiheit zu führen. Und uns ein Leben in Fülle und Freiheit zu bieten. Das war auch das Ziel, das Gott mit dem Volk Israel hatte, als er einen Bund geschlossen hat. Er wollte sie nicht unterdrücken oder schlimm. Er wollte, dass sie sein Volk sind. Und durch das, dass sie das Leben in Fülle und Freiheit dürfen haben. Gott möchte uns mit diesen Lebensordnungen vor Sachen schützen, vor Konsequenzen schützen. Gott vergibt uns aber auch. Es kann aber sein, dass ich je nachdem gleich das bittere Wasser vielleicht auch muss trinken. Nicht, weil Gott böse ist und mir es nicht vergeben hat, sondern weil ich überzeugt bin, dass Gott meine Handlung, deine Handlung, unsere Handlung und unsere Entscheidung ernst nimmt. Wo hast du in deinem Leben Gott in einem schlechten Tauschhandel gegen etwas eingetauscht, was vielleicht nicht so gut ist? Heute ist die Einladung, diesen Tauschhandel rückgängig zu machen. Die Einladung, zu Gott zu kommen, ihn um Vergebung zu bitten. Und das ist vielleicht ein längerer Weg. Es fängt aber damit an, dass man vielleicht schon mal sich selber oder vielleicht auch anderen kann eingestehen kann, hey, ich habe etwas gemacht, was ich nicht hätte sollen, was nicht so gut war, was ich jetzt vielleicht auch gewisse Konsequenzen muss tragen. Es fängt mit dem an, vielleicht Gott auch um Vergebung zu bitten. Wäre still zum Gebet. Ja, Vater im Himmel. Merci, bist du mit dem Volk unterwegs gewesen. Du siehst, was das für ein Bild für uns ist. Was es bedeutet, dir nachzufolgen. Ja, du siehst, dass auch wir immer wieder in Gefahr stehen, dir gegen etwas einzutauschen. Wo eigentlich ein schlechter Tausch ist. Dir gegen etwas einzutauschen, Angst, ein Leben in Fülle und Freiheit zu haben. Zeig uns auf, wo das dran ist, so einen Tausch rückgängig zu machen. Zeig uns auf, was das dran ist, zu dir zu kommen und Vergebung zu bitten und den Prozess anzufangen, in ein Leben in Freiheit und in Fülle zu kommen. Danke, dass du ein gnädiger Gott bist und uns gerne vergibst, wenn wir etwas gemacht haben, was nicht gut ist. Amen.